Sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich sehr spannend, Ihnen berichten zu dürfen über den Paradigmenwechsel im Bereich der multiplen Sklerose, einer Erkrankung, wo man vom natürlichen Verlauf her weiß, dass man in 50% der Fälle nach 15 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen ist. Eine Erkrankung, wo aber trotzdem auf der anderen Seite des Spektrums knapp 20% wahrscheinlich kaum neurologisch beeinträchtigt sind nach 10 Jahren und wir immer wieder Schwierigkeiten hatten, der Erkrankung einen Namen zu geben. Wir haben ja viele Jahre die Erkrankung umschrieben als Enzephalomyelitis disseminata. Wir haben dann versucht, etwas unglücklich natürlich, das sogenannte klinisch isolierte Syndrom einzuführen, also eine Symptomatik als mögliche Erstmanifestation einer multiplen Sklerose. Jetzt, wo wir Therapien haben, die effektiv auch langfristig den Verlauf beeinflussen können, denken wir, dass wir frühzeitig die Diagnose stellen möchten und auch bereit sind, uns der Herausforderung einer Prognosebeeinflussung im langfristigen Verlauf auch stellen zu können. Ich möchte mal kurz darauf eingehen, worum es sich bei der multiplen Sklerose handelt. Wir haben weiterhin mit einer Autoimmunerkrankung zu tun. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Isolierschicht der Nerven, die Myelinscheiden, vom Immunsystem angegriffen werden. In Österreich sind knapp 12.000 bis 13.000 Menschen betroffen. Wir gehen von knapp 400 bis 500 Erstdiagnosen laut der österreichischen MS-Gesellschaft pro Jahr in Österreich aus. Das sind jene Patienten, die wir frühzeitig immuntherapieren möchten, weil wir wissen anhand von Zulassungsstudien und deren Follow-up, dass sich das Outcome dramatisch beeinflussen lässt, wenn wir die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt wählen. Sie möchten sicher auch einen Einblick haben, ob wir bereits in der Lage sind zu wissen, woher die Multiple Sklerose kommt, was löst die Multiple Sklerose aus. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Hypothesen, die vor 20 Jahren bestanden haben, sind eigentlich fast weiterhin durchgängig bestehend. Wir gehen davon aus, dass eine genetische Suszeptibilität vorliegen muss, dass Faktoren aus der Umwelt einen Einfluss haben auf das Immunsystem, dass dann später die Myelinscheiden angegriffen werden. Was sind diese Faktoren aus der Umwelt? Wir gehen weiterhin davon aus, dass das Epstein-Barr-Virus für die Entstehung der Erkrankung, aber nicht im späteren Verlauf für die Propagation der Erkrankung eine Rolle spielen muss, vor allem die Exposition vor dem 15. Lebensjahr. Relativ neu ist die Hypothese, dass Vitamin D bei der Entstehung der Erkrankung ein Vitamin D-Mangel auch das Immunsystem beeinflussen könnte. Und zuletzt kommt in den letzten Jahren vor allem der Darm ins Spiel. Sie werden sich ein bisschen wundern, warum jetzt der Darm, aber es ist ja bekannt, dass im Darm das Immunsystem geprimed wird und dort möglicherweise auch Phänomene stattfinden. Und erste Ergebnisse diesbezüglich sind recht spannend, aber wir sind natürlich nicht sicher, ob das ein Epiphänomen ist, das wir da im Darm nachweisen. Nachdem der Erkrankungsbeginn ja oft viele Jahre vor der Erstmanifestation liegt, sind wir meistens einen Schritt zu spät, um die Erkrankung zu verstehen. Auf der ganz rechten Seite von diesem Slide haben Sie dargestellt die zwei Phänomene im Zuge der Erkrankung. Wir gehen davon aus, dass in der Frühphase der Erkrankung pathogenetisch relevant das Immunsystem eine Rolle spielt, im späteren Verlauf im Übergang in die sogenannte neurodegenerative Phase erfolgt. Wir müssen aber immer noch uns daran halten, dass wir nur für die Inflammation relevante Therapien vorliegen haben und entsprechend auch das Zeitfenster ein recht kleines ist, um aktiv in diesen Autoimmunprozess einzugreifen. Sie haben sicher schon gehört, in der Praxis sicher auch mit Patienten zu tun gehabt, mit Multiple Sklerose. Viele der Patienten machen eine Odyssee durch. Wir wissen aus England zum Beispiel, dass bis zu 2,5 Jahre vergehen, bis die Diagnose gestellt wird, obwohl der Patient immer wieder in Praxen kommt, mit Symptomen in Notambulanzen kommt und immer wieder neue Symptome aufweist. Aber es ist im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen auf neurologischem Fachgebiet auch schwierig. Es gibt kein spezifisches klinisches Symptom in der Multiplen Sklerose. Es gibt auch keinen spezifischen Marker. Letztendlich bleibt es eine Ausschlussdiagnose, wo wir viele Untersuchungen brauchen, um die Diagnose zu sichern. Ich habe Ihnen vorher erzählt, das Spektrum ist sehr weit. Auch die klinische Manifestation, nachdem die Slides hier recht aus der Entfernung schwer zu betrachten sind, würde ich das kurz überspringen und aufs nächste Slide übergehen, bevor ich auf den Punkt, das heutige Thema, Frühdiagnose der Multiplen Sklerose eingehe. Ich habe jetzt absichtlich versucht, ein bisschen auszublenden. Ich kriege immer wieder Anfragen von Patienten, was meinen Sie eigentlich mit dieser Erkrankung der 1000 Gesichter? Und für mich selber sind das eigentlich zwei Aspekte. Das eine, dass die Erkrankung eben so weit klinisch, so unterschiedlich sich manifestieren kann, dass es eben bei der Erstmanifestation, aber wie auch im Verlauf zu sehr unterschiedlichen Beeinträchtigungen kommen kann. Aber zum anderen auch sind das die 1000 Gesichter, die wir nicht kennen. Nämlich die 1000 Gesichter, und ich habe Ihnen vorher erzählt, bis zu 13.000 Menschen leben in Österreich mit Multiple Sklerose. Es ist immer noch ein Tabuthema. Ganz wenige Leute, und ich darf jetzt ein bisschen den Vorhang öffnen, haben sich in den Medien bislang geoutet, dass sie eine Multiple Sklerose haben. Eine davon ist eine Österreicherin, und es sind natürlich zwei Personen auch drauf, die keine Multiple Sklerose haben, nämlich aber eine Verwandtschaft aufweisen. Mit der Verwandtschaft meine ich jetzt hier die Michelle Obama, deren Vater schwer erkrankt ist an der Multiplen Sklerose. Wir wissen auch, dass die Afroamerikaner deutlich schlechtere Verläufe haben, wahrscheinlich aufgrund von einer genetischen Basis. Ganz rechts oben ist Joanne K. Rowling dargestellt, die Autorin von Harry Potter. Sie hat keine Multiple Sklerose meines Wissens, aber sie hat sich mit ihrer Mutter sich ein erhöhtes Risiko eingehandelt. Ihre Mutter ist an einer Multiple Sklerose verstorben, frühzeitig, aufgrund wahrscheinlich auch einer schlechten Versorgung und des damaligen eher zurückhaltenden Verlaufs oder Eingreifens in den therapeutischen Prozess. In der Mitte, viele kennen sie wahrscheinlich, ist eine Österreicherin dargestellt, ich gehe jetzt nicht auf den Namen ein. Und ganz links, und das ist ein Novum eigentlich, hat sich eine Politikerin aus Deutschland in die Medien begeben und hat berichtet eben, dass sie an einer Multiple Sklerose erkrankt ist, aber es ist weiterhin voll einsatzfähig. Sie muss, glaube ich, auf größeren Strecken den Rollstuhl einsetzen, aber ist soweit voll in ihrem Beruf tätig. Ganz unten dargestellt ist Jack Osborne, sein Vater Ozzy Osborne, bekannt als Leadsänger von Black Sabbath, hat einen Optikusneuritis gehabt und tritt aktiv jetzt für MS-Kampagnen in England vor allem auf. Die Frage ist jetzt, wenn wir von einer Frühdiagnose sprechen, Sie merken jetzt, ich gehe ein bisschen in fremde Gebiete, bin aber selber auch im Schlaganfall tätig. Die Frage ist, können wir so eine Art Paradigma von der Akutmedizin, vom Schlaganfall, wo wir genau wissen, je länger ich ein neurologisches Problem oder eine neurologische Dysfunktion habe, desto schlechter ist mein Outcome, kann ich das vielleicht auch umsetzen für den Bereich der Multiple Sklerose? Haben wir da Evidenz dafür, dass wir, wenn wir frühzeitig einschreiten, vielleicht Folgeschäden verhindern können? Und ich glaube, dass wir bereits an diesem Punkt angekommen sind, um zu sagen, ja, das ist valide zu sagen, dass wenn wir frühzeitig mit einer Immuntherapie beginnen und später auch entsprechend gut uns an Therapieziele halten, dass wir hier langfristig auch die Prognose verändern können. Das ist ein ähnliches Bild, was ich vorher schon mal gezeigt habe, wo es nochmal aufgezeigt wird, die sogenannten typischen Verläufe der Multiplen Sklerose. 80% der Patienten erleiden zunächst einen schubförmigen Verlauf. Dieser geht bei knapp 50% der Patienten über in eine sekundäre Progression, wo nicht mehr Schübe eine Rolle spielen, sondern langfristig eine schleichende chronische Verschlechterung aufgrund des neurodegenerativen Krankheitsprozesses. Wie Sie in grün dargestellt sehen Sie, dass vor allem dieser entzündliche Verlauf einer Therapie zugänglich ist. Wir haben leider weiterhin keine Therapien, die den neurodegenerativen Verlauf beeinflussen können. Die Hoffnung ist natürlich da, diesbezüglich irgendwo Reparaturvorgänge oder Remyelinisierungsvorgänge anzuregen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, können wir das Konzept vielleicht übernehmen aus dem Bereich des Schlaganfalls? Ich glaube ja. Und warum können wir oder warum sind wir in der Lage zu sagen, wir sollten frühzeitiger nach Möglichkeit viele Patienten mehr behandeln als sonst? Das sind jetzt sehr, sehr neue Daten auf den Kongressen vorgestellt worden, wo eigentlich das ursprüngliche Paradigma, dass 20-30% der Patienten einen eher stabilen Verlauf haben werden über 20-30 Jahre, dass das widerlegt worden ist. Diese Patienten haben zwar vielleicht im neurologischen Status oder auch in der Berufsfähigkeit keine Einschränkungen, aber man sieht, wenn man bessere Tests macht, vor allem kognitive Tests macht, dass diese sehr wohl Defizite aufweisen und dass dieser sogenannte neurodegenerative Prozess bereits früh anfängt. Auf der linken Seite dargestellt in grün ist die Kurve der Hirnatrophie, der natürlichen Hirnatrophie bei gesunden Menschen und auch darunter dargestellt eben der Verlauf der Hirnatrophie bei MS-Erkrankten. Sie sehen, dass bereits zu Beginn, Erkrankungsbeginn im 25. Lebensjahr, hier eine Diskrepanz besteht und dass dieser Prozess von sich aus weitergeht. Wir glauben, dass wir diesen Prozess durch einen frühzeitigen Einsatz der Immuntherapien entsprechend beeinflussen können. Ich möchte mit Ihnen drei Punkte durchgehen, wo wir als Neurologen im Bereich der Multiple Sklerose glauben, dass das momentan die Faktoren sind, um das Leben des Menschen, der an Multiple Sklerose erkrankt ist, zu erleichtern. Punkt 1 ist die Minimierung der Zeit bis zur Diagnosestellung. Wir haben jetzt Tools, um etwas früher die Diagnose stellen zu können, wo wir uns sicher sein können, das ist ein Patient, der eine chronisch entzündliche Erkrankung hat, versus einer einzelnen monophasischen Erkrankung. Und wir glauben, dass der Einsatz eben der Immuntherapie im Frühstadium entsprechend erfolgreich sein kann. Wie können wir versuchen, mehr Patienten frühzeitiger entsprechend zu diagnostizieren? Ich denke, ähnlich wie beim Schlaganfall wird es notwendig sein, oder auch beim vorangehenden Vortrag zu wissen, was sind die Kardinalsymptome, was könnte eine Multiple Sklerose sein. Ich denke, das sind Informationskampagnen erforderlich, um auch die Awareness auch beim Menschen, der vielleicht Symptome haben könnte, zu heben. Wichtig ist, möglichst rasch die Untersuchungen durchzuführen. Wenn wir jetzt in unserer klinischen Praxis einen Patienten mit potenziellen Symptomen sehen, kann es oft Monate dauern, bis er seine Liquorpunktion bekommt, bis er sein Kernspin bekommt. Hier ist eine Einweisung an ein MS-Zentrum erforderlich, um das rasch einzuleiten. Mithilfe der neuen Diagnosekriterien, die über die letzten Jahre immer wieder optimiert worden sind, können wir auch frühzeitiger die Erkrankung feststellen. Und ich denke, dass wir auch in diesem Kontext die Immuntherapie besprechen werden. Von welchen Diagnosekriterien spreche ich? 2001 kamen die sogenannten McDonald-Diagnosekriterien, benannt nach einem britischen Neurologen, in Einsatz. Die wurden über die letzten Jahre optimiert und führen dazu bereits, dass man nicht unbedingt zwei Schübe mehr haben muss, sondern bereits mit dem ersten Kernspin die Diagnose einer Multiple Sklerose stellen kann. Sie sehen hier auf der rechten Seite dargestellt ein Kernspin eines Patienten, der eine Optikusneuritis hatte an unserer Klinik. Sie sehen die typischen periventrikulären Läsionen und Sie sehen auch im rechten Bild eine kontrastmittelaufnehmende Läsion. Der Patient hatte in einem anderen Funktionssystem, nämlich im Nervus Opticus, seine Beeinträchtigung, und mit dieser zusätzlichen kontrastmittelaufnehmenden Läsion im ersten Kernspin, das überhaupt gemacht worden ist, kann man frühzeitig die Diagnose stellen. Hier sehen Sie die Überlegenheit dieser 2010er Kriterien von McDonald dargestellt in diesem Slide, aber darauf möchte ich jetzt im Weiteren nicht eingehen. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, wenn wir uns vergleichen mit Rheumatologen oder Onkologen, ist, sind wir vielleicht im therapeutischen Ansatz zu schwach? Sind wir vielleicht ein bisschen zu zurückhaltend, weil wir uns denken, wir möchten auf keinen Fall dem Patienten schaden? In der Folge wurde eigentlich das Stufenkonzept der Immuntherapie der Multiplen Sklerose etabliert. Sie sehen in grün dargestellt, man beginnt mit einer relativ gut verträglichen, aber eher mittelmäßig wirksamen Behandlung. Wenn das nicht wirkt, stellt man um auf etwas Stärkeres. Dieses Konzept steht im Gegensatz zur sogenannten Induktionstherapie. Die Induktionstherapie fordert ein Medikament, das stark eingreift ins Immunsystem und möglicherweise eine Umpolarisierung bereits frühzeitig ermöglichen soll. Auf der rechten Seite habe ich eine Tabelle, das sieht man wahrscheinlich von der hinteren Rängen ist ganz schlecht, sind die Therapieoptionen in blau dargestellt. Das sind momentan vier Substanzkategorien, zwei davon orale Therapien, wo wir denken, dass diese Therapien einem Teil der Patienten eigentlich sehr gut kommt. Ein Teil davon wird aber trotz dieser Therapien Krankheitsaktivität aufweisen. Da geht es darum, geschickt die weitere Therapie zu entscheiden, aber darauf komme ich im weiteren Punkt dieses Vortrags. Der zweite Punkt, eben, auf den ich gerade eingegangen bin, ist diese sogenannte Therapieoptimierung. Auch hier geht es darum, nicht lange zu warten, das Gefühl zu kriegen, dieser Patient spricht auf dieses Medikament nicht an. Was kann ich tun, um die Therapie beim individuellen Patienten zu optimieren? Und worauf natürlich wir jetzt aus sind, ist, es gibt keine Maßstäbe dafür zu sagen, was ist jetzt ein Therapieversager, was ist jetzt ein suboptimaler Responder. Wir müssen uns irgendwo an den großen Studien halten, an den sogenannten typischen validen Zielparametern, um zu sagen, dieser Patient könnte möglicherweise nicht ausreichend therapiert sein. Hier wird nochmal dargestellt, in der Multiple Sklerose wird die Behinderung mit dem sogenannten EDSS gemessen. 0 ist keine Auffälligkeit im neurologischen Status und 10 ist die Maximalvariante auf der anderen Seite des Spektrums. Hier haben wir das Gefühl, dass wir vor allem ganz zu Beginn ein Zeitfenster haben, anhand der Verweildauer. Sie sehen hier EDSS 0 bis 1, wenn man das über die großen Studien sich anschaut, wird um die 4-5 Jahre sein. Wenn man aber in der neurologischen Beeinträchtigung weiter fortgeschritten ist, EDSS 3 oder 4 aufweist, werden die Zeiträume immer knapper. Das heißt, hier läuft gewissermaßen die Zeit davon. Und wir glauben auch, dass das Immunsystem in den ersten Jahren wahrscheinlich am besten auf diese aktuell erhältlichen Immuntherapien anspricht. Ich habe vorher gesagt, die Frühtherapie ist sicher momentan das Konzept, das wir versuchen durchzuziehen. Aber das zweite Konzept, das wir jetzt eigentlich versuchen zu etablieren, ist und auch versuchen, irgendwo auch Guidelines zu erarbeiten, ist, mit welcher Eskalation, mit welcher Therapieumstellung kann ich vielleicht ein besseres Therapieziel erreichen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Zeitfenster, wo wir uns denken, hier könnten wir dem Patienten den Verlauf erleichtern. Hier noch einmal dargestellt, eben Induktion versus Schubtherapie. Wir befinden uns dann, wenn wir uns denken, unser Patient hat auf eine Basistherapie, auf eine gut verträgliche Therapie, die vielleicht nicht so ganz optimal wirkt, nicht gut angesprochen, würden wir die Substanzkategorie wechseln, würden mehr Risiko in Bezug auf Nebenwirkungen eingehen, in der Hoffnung, dass die therapeutische Effektivität dadurch gesteigert werden kann. Was sind das für Therapien? Sie sehen hier den zeitlichen Verlauf auf der X-Achse dargestellt. 2007 wurde der erste Antikörper für die Immuntherapie der Multiple Sklerose etabliert. Das Natalizumab, das ist ein Antikörper gegen ein Adhäsionsmolekül. Es verhindert, dass Immunzellen ins Gehirn wandern, vor allem pathogene T-Zellen. 2011 kam hinzu das Fingolimod, die erste orale Therapie der Multiple Sklerose. Dieses Medikament arretiert, also hält die Lymphozyten in den Lymphknoten zurück, dadurch weniger pathogene Lymphozyten im Blutkreislauf und später auch weniger Transmigration ins Gehirn. Die neueste Entwicklung diesbezüglich ist das Alemtuzumab, ein Antikörper, der B- und T-Zellen mit dem Antigen CD52 zerstört, momentan sich eines der potentesten Medikamente, auch unter dem Hintergrund, dass das Zerstören wahrscheinlich eine neue Repopulation von Lymphozyten ermöglichen kann. Ich habe vorher schon gesagt, es ist sehr schwierig, im individuellen Einzelfall zu entscheiden, ist eine Therapie wirksam oder nicht wirksam. Hier gibt es nur sehr wenig Hilfestellung. Wir haben uns früher an den Schüben gehalten. Wir haben immer gesagt, okay, in den letzten 2 Jahren waren 2, 3 Schübe. Wenn man es reduziert hat auf einen Schub, sind wir erfolgreich. Inzwischen sind wir bei einem Konzept angelangt, wo wir eigentlich eine Nulltoleranz fahren möchten. Wir möchten keine Schübe mehr haben, möchten keine Progression, keine schleichende Verschlechterung mehr haben. Wir möchten keine Kernspinaktivität haben, also wir möchten keine T2-Läsionen zusätzlich haben. Wir möchten keine kontrastmittelaufnehmenden Läsionen haben. Und trotzdem tun wir uns immer noch schwer zu sagen, ist das denn unser Therapieziel? Wir würden gerne zum Beispiel die Hirnatrophie hinzunehmen. Da tun wir es sehr schwer in der klinischen Praxis, weil diese Messung der Hirnatrophie nicht so einfach vonstatten geht, auch sehr geräteabhängig ist und auch entsprechend einen wissenschaftlichen Support erfordert. Hier gibt es aber noch weitere Parameter. Irgendwann werden wir vielleicht auch die Möglichkeit haben, über das Auge zu messen, wie stark die Nervenschädigung ist mit dem OCT. Vielleicht noch einige Augenärzte unter uns. Das ist eine sehr, sehr elegante Methode, um Neurodegeneration zu messen im Gehirn. Irgendwann wird vielleicht auch die Möglichkeit da sein, im Blut zu messen, wie viel Nervenzelluntergang ist vorhanden, anhand von Neurofilamentmessungen zum Beispiel. Ich würde auf den letzten Punkt jetzt hinzugehen, den dritten Punkt. Wir sind eigentlich relativ spät drauf gekommen, dass es weitere prognostische Faktoren gibt bei der Multiplen Sklerose, unabhängig jetzt von der Schubanzahl in den ersten Jahren, unabhängig von der Läsionslast, unabhängig von dem klinischen Ansprechen. Wir sind drauf gekommen, dass vor allem Komorbiditäten den Verlauf beeinflussen und wir denken auch, und das ist eigentlich die häufigste Frage, die mir Patienten in der klinischen Praxis stellen, was kann ich zusätzlich noch tun außerhalb der Immuntherapien, was kann ich beitragen, dass diese Erkrankung irgendwo von der Aktivität unten bleibt. Darauf möchte ich kurz eingehen. Zum einen die symptomatische Therapie, das ist sicher die hohe Kunst. Sie kennen mit Sicherheit Begleitsymptome einer Multiplen Sklerose. Das reicht von Schmerzen bis zu Blasen- und Mastdarmstörungen. Das reicht zu Trigeminusneuralgie beispielsweise, Fatigue zum Beispiel. Also es sind einige Sachen, die oft nicht ausreichend in der klinischen Praxis angegangen werden, oft aber auch nicht ambulant Angebote da sind. Zum Beispiel ein kognitives Training wäre sicher ideal, auch in der Praxis anzubieten. Momentan sind primär die Rehabkliniken dafür zuständig. Wir wissen aber auch, dass kardiovaskuläre Risikofaktoren eine Rolle spielen auf den klinischen Verlauf. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das sind behandelbare Erkrankungen. Und wenn man entsprechende Untersuchungen macht und identifiziert, kann man sicher auch den hier Entgegenwirkung. Vermeidung von Infektionen spielt sicher eine Rolle, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes ist sicher eine Rolle. Wir wissen, dass der Body Mass Index einen negativen Effekt auf die Progression hat, aber wir wissen auch vor allem, dass psychische Erkrankungen behandelbar sind, aber entsprechend auch in der Multiplen Sklerose leider einen negativen Verlauf oder einen Einfluss auf den Verlauf haben. Was sind jetzt nun die Sachen, wo der Patient jetzt nun aktiv werden könnte? Wir glauben, dass die kognitive Reserve sicher etwas ist, wo man aktiv eingreifen kann. Kardiovaskuläre Fitness, natürlich nicht im Übermaß, nicht olympisch zu sehen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Alkoholkonsum eine entsprechende Rolle spielt, ebenso wie der Nikotinabusus. Es ist ja schon auch gezeigt, dass wenn die Erkrankung bereits ausgebrochen ist, dass Nikotinabstinenz sehr positiv wirken kann. Ausgewogene Ernährung, eigentlich ein Paradigma schlechthin für die Neurologie. Und wir denken, dass aufgrund der pathogenetischen Rolle möglicherweise eine Auslösung niedrige Vitamin-D-Spiegel substituiert werden sollten. Ich komme jetzt zum letzten Slide meines Vortrags, wo ich zusammenfassen möchte, diese drei Punkte, die ich Ihnen versucht habe nahezubringen. Punkt 1, die Zeitverzögerung, rasche Diagnose, rasche Einleitung einer Therapie. Ich habe absichtlich versucht, eigentlich keine Studiendaten zu bringen, sondern Sie müssen mir einfach glauben, dass hier die Datenlage sehr gut vorliegt. Wir müssen immer wieder einen Marker haben, um zu sagen, ist der Patient optimal oder suboptimal therapiert, entsprechend auch Therapieentscheidungen treffen. Und ich denke, der dritte Punkt, der relativ neu in dieser Entwicklung ist, dass wir versuchen, aktiv die Komorbiditäten und den Lifestyle zu beeinflussen. Vielen Dank.